Ich meine, auch wenn du als Bauer mal beschimpft wirst, Lehrer kriegt das jeden Tag zu hören, Polizist auch, Journalisten mittlerweile auch. Das ist so. Und ich glaube, dass wir uns endlich darauf besinnen müssen, stolz auf das zu sein, was wir können. Weil wir sind die Leute, die die Profis sind. Und alle anderen haben erstmal per se keine Ahnung.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast mit Ideen für die moderne Landwirtschaft. Wir sind wieder unterwegs, aber wo wir sind und mit wem wir sind, das überlasse ich natürlich gerne meinem Co-Host Thilo.
Ja, moin Thomas. Wir sind heute in Rendsburg. Nicht zum ersten Mal sitzen wir hier im Zentrum der Macht des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes und uns gegenüber quasi sitzt der Präsident der Macht. Nein, des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes. Klaus-Peter Lucht, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, beziehungsweise bei dir im Büro im Podcast. Wir freuen uns, dass du da bist. Die obligatorische Frage am Anfang: Wer bist du? Was kannst du?
Ja, vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid, dass ich mal einen Podcast mit euch machen darf. Ganz ehrlich gesagt, ist das mein erster Podcast. Also das ist total neu für mich. Und trotzdem, wer bin ich? Ich bin Klaus-Peter Lucht, ich bin 64 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder. Mein jüngster Sohn ist Landmaschinenmensch und leitet die Firma oder die Werkstatt unseres Lohnunternehmers. Meine Tochter lebt in Leipzig, ist fertige Juristin und lebt dort mit ihrem Freund zusammen und wird in der nächsten Woche Mutter das erste Mal. Und zu Hause ist es so, dass mein ältester Sohn Sebastian Landwirtschaft gelernt hat und Landwirtschaft studiert hat. Und seit 2016 sind wir beide GbR-Partner. Das ist der große Vorteil, wenn man jemanden hat, der auch auf den Betrieb Lust hat, dass man hier Präsident sein darf. Und als Präsident bin ich Landesvorsitzender des Bauernverbandes hier in Schleswig-Holstein. Ich bin Vorsitzender der Milcherzeugervereinigung in Schleswig-Holstein. Das bedeutet, ich bin der Sprecher aller Meiereien, die hier in Schleswig-Holstein Milch erfassen. Und im Deutschen Bauernverband mache ich, das ist kein Ausschuss, sondern eine Verbändeplattform Landtechnik. Darum geht's, Landtechnik und erneuerbare Antriebe. Wie können wir CO2 mäßig besser in der Landtechnik fahren. Und es geht da nicht nur um synthetische Kraftstoffe, sondern auch um Elektromobilität oder alles andere. Das ist so mein Aufgabengebiet. Und eigentlich komme ich aus der Kommunalpolitik. Ich bin bei uns im Dorf in Mörl, da bin ich geboren. Und da haben wir unseren Betrieb mit 200 Kühen, 20 Jahre Bürgermeister gewesen, 12 Jahre Wehrführer und 29 Jahre im Gemeinderat. Und bei der Feuerwehr bin ich nur noch jetzt Schlauchträger. Und das macht auch Spaß.
Du hast gerade gesagt, du bist ja nicht nur Bauernpräsident, sondern eben auch Chef der Milcherzeugervereinigung. Aus aktuellem Anlass. Kürzlich wurde ja der Artikel 148 der gemeinsamen Marktordnung verabschiedet vom Europaparlament. Und wie es der Zufall will, pünktlich dazu fallen die Milchpreise. Zufall?
Das ist totaler Zufall, das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir haben einfach eine gute Milchproduktion in ganz Europa die letzten Monate gehabt und wir haben eine Verzögerung gehabt von 3 Monaten ungefähr durch die Blauzunge, also die Tiere sind nicht tragen geworden und jetzt sind sie alle Gott sei Dank wieder da. Und wir haben, das stimmt bei uns zu Hause leider nicht, aber hohe Inhaltsstoffe im Fettbereich vor allen Dingen gehabt und im Eiweißbereich gehabt und deswegen ist das Angebot gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Lebensmitteleinzelhandel gerade die Preise für Butter, Käse gesenkt hat. Und das hat aber auch dazu geführt, dass der Absatz massiv nach vorne gegangen ist. Das ist der erste Punkt. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, dass wir, ich glaube, wir kriegen eine Delle, aber wir kriegen keine richtige Katastrophe. Das ist so meine Einschätzung erstmal, weil auch die Pulverpreise gesunken sind, aber der Absatz zurzeit auch ein bisschen besser funktioniert, gerade ins Drittland, weil auch das Euro-Dollar-Verhältnis ein bisschen besser geworden ist für uns. Der 148er, dieser Beschluss ist für deutsche Milchbauern meines Erachtens eine, eine sehr dumme Entscheidung, weil wir haben auch vom Thünen-Institut mal das Legalim-System in Frankreich prüfen lassen und es gibt auch so ein ähnliches System in Spanien. Und wenn man das zurückverfolgt, ist es so, immer dann, wenn wir hohe Milchpreise haben, also auch mal 60 Cent gekriegt haben, dann waren die irgendwo bei Mitte 40 und das wird uns auch passieren hier. Und uns geht es ja nicht darum, dass wir grundsätzlich gegen Vertragsmodalitäten sind. Das kann man heute ja in Deutschland auch schon machen. Es geht uns darum, dass wir in den Genossenschaftsmeiereien nicht gezwungen werden wollen, mit unserer Meierei einen Vertrag zu machen. Die Meierei ist mein Vertriebspartner und mit dem brauche ich nicht einen extra Vertrag zu machen. Und wenn wir uns das angucken, dann bedeutet das für uns Milchbauern einfach mehr Bürokratie, nicht mehr Sicherheit, weil welchen Preis soll die Meierei mir denn für ein Jahr geben? Das kann nur der niedrigste sein, wo sie auch die Produktionssicherheit hat oder Absatzsicherheit. Also es bringt nur negativ oder Nachteile für uns, die in Genossenschaften sind. Bei Max oder bei privaten Verträgen, da muss man ordentliche Verträge machen und die haben wir uns auch sehr genau angeschaut. Ich kenne Max, da laufen Verträge ein Jahr oder auch 5 Jahre oder ein Teil der Milchmenge wird wieder über die Genossenschaft abgesichert, auch hier bei uns in Schleswig-Holstein.
Nun haben wir ja nicht nur landwirtschaftliche Zuhörer, sondern natürlich auch Zuhörer, die so ein bisschen außerhalb der Landwirtschaft stehen, die vielleicht auch mit vielen Fachbegriffen gar nicht so schnell um können. Wir haben ja in der Landwirtschaft diese etwas besondere Situation, gerade im Milchbereich, dass wir natürlich oder dass ihr als Milchproduzenten abliefert und kriegt natürlich erst danach für die gelieferte Ware einen Preis. Und das ist ja das, was innerhalb der Landwirtschaft oft ein Stück weit in der Kritik steht. Wie siehst du das? Gibt es eine Chance, das vielleicht irgendwie in irgendeiner Form vernünftig aufzulösen?
Na, wir haben es eigentlich auch aufgelöst. Wir haben ja die Milchsektorstrategie 2035, glaube ich, mal gemacht. Auch da war der BDM auch mit dabei, die haben nachher nicht mit unterschrieben. Und trotzdem ist es so, dass wir ja gesagt haben, wir brauchen auch für die landwirtschaftlichen Betriebe irgendwie eine Absicherungsmöglichkeit. Und viele Molkereien in Schleswig-Holstein nun nicht so sehr verbreitet, haben das Modell der Börse erkannt. Und du kannst, ich sag mal, 30% deiner Monatsmilchmenge über die Börse absichern, auch nach vorne hinweg. Das ist ein System, was nicht so gut angenommen wird von den Bauern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite bei Futtermittelkontrakten oder Düngern ist das fast gang und gäbe oder Getreidekontrakten, auch Vorkontrakte zu machen, ist auch gang und gäbe. So. Und bei mir in der Meierei ist das so, ich bin Mitglied einer Genossenschaftsmeierei und auch dort haben wir ein Informationssystem. Also es ist nicht so, dass ich meinen Milchpreis erst am Ende des am Schluss zu wissen kriege, sondern mein Geschäftsführer schreibt immer Rundmails und zwar eine im Monat. Wenn der Monat abgerechnet ist, dann sagt er uns, was er in den nächsten 3 Monaten auszahlen kann aufgrund seiner Kontrakte. Also der hat auch langfristige Kontrakte für Pulver. Wir machen vor allen Dingen Pulver, wir machen Butter, Sahne und wir machen Sauermilchquark. Für Harzer Roller ist das ein Vorprodukt und da weiß er ganz genau, wie die Kontrakte sind, ob sie langfristig sind und dann weiß ich schon, ich weiß heute schon, was ich im Dezember kriege an meinem Milchpreis. Also es ist transparent und ich kriege das immer hinterher gesagt, ist so nicht richtig. Aber wenn er jetzt einen Preis machen soll für die nächsten 12 Monate, das wird schwierig, glaube ich. Und dann werden wir immer nur den nächsten Preis kriegen. Und das Zweite, was mich nervt an dem Paragraphen gemeinsamer Marktordnung 148, die Menge soll ja auch wieder festgeschrieben werden in diesen Verträgen. Und ich habe vorhin gesagt, mein Sohn Sebastian ist 2016 bei uns mit angefangen. 2015 hatte ich noch 70 Kühe und wir waren das erste genehmigte Heuhotel in Schleswig-Holstein. Das hat 20 Jahre sehr gut funktioniert. Dann habe ich Sebastian gefragt, was er denn machen will. Dann hat er gesagt, ja, die Touristen müssen alle vom Hof. Wir machen jetzt mal Kühe. Hatten auch Glück, dass wir Land pachten konnten, aber wir hätten diese Wachstumsschritte ja nie so vollziehen können, wenn wir noch die Menge festgeschrieben hätten. Sondern ich hätte wieder mit meiner Meierei handeln müssen, darf ich einfach mehr liefern. Und dieses System bin ich dermaßen leid, wie viele unserer Berufskollegen auch. Wir sind froh, dass wir wieder selbst entscheiden können, wie viel wir produzieren wollen können, wie viel Land wir haben und nicht noch Quote oder Lieferrechte kaufen, mieten, pachten müssen. Das ist kein gutes System über 30 Jahre gewesen.
Aber es passt dann ja auch eigentlich nicht so ganz zusammen, ne? Wenn man auf der einen Seite diesen 148er fordert und das gerne möchte und auf der anderen Seite immer wieder sagt, man möchte eigentlich Markt.
Wir fordern das ja nicht.
Nee, es wird ja oft gesagt aus der Landwirtschaft heraus,
das ist falsch.
Schon Markt geschehen haben. Aber wenn du dann natürlich sagst, du willst einen 148er haben und willst langfristige Preisbindung haben, dann sind das ja keine Märkte mehr.
Nein, aber das ist ja genau der Punkt, warum wir auch uns mit hier BDM, ABL nicht einig darüber werden. Das haben wir ja auch schon ewig diskutiert. Die wollen das gerne und ich weiß auch, dass viele große Milchviehbetriebe aus den neuen oder jüngeren Bundesländern das gerne wollen, die frei am Markt agieren. Die wollen ja auch keine Genossen werden. Und das habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Wenn ich frei am Markt agiere, dann verstehe ich das schon, dass ich einen Vertrag haben will. Kann man auch machen. Warum wir als Genossenschaftslieferanten dazu gezwungen werden sollen, habe ich nicht verstanden. Ich verstehe das im zweiten Schritt schon, wenn 70% der Milch in Genossenschaften gebunden ist oder noch mehr, dann sind wir natürlich die Unbekannte. Also die große Unbekannte im Preis oder in der Menge. Und die anderen wollen immer gerne wieder Menge begrenzen oder vielleicht auch, dass einige Betriebe nicht wachsen sollen oder teuer wachsen sollen, weil wir dann wieder Mitbewerber sind. Und das ganze System ist nicht marktfähig. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass eine EVP-Fraktion, eine christlich-demokratische, die immer von Markt redet, dem zugestimmt hat im Europäischen Parlament. Nun ist der Drops ja noch nicht ganz gelutscht, sondern das muss ja noch in die Trilogverhandlungen mit rein, wo Parlament und Rat und Kommission nochmal verhandeln werden. Und was wir wollen, ist, dass wir als deutsche Milchlieferanten sagen, es muss in den Nationalstaaten selbst entschieden werden können, ob es gewollt ist oder nicht. Und wir haben auch ein Gespräch mit Kommissar Hansen darüber gehabt. Der hat uns dann erzählt, ja, in Rumänien gibt es freie Milchhändler, die Bauern über den Tisch ziehen. Ja, dann soll Rumänien das gerne einführen. Dann ist das nicht mein Problem.
Zumal man ja auch eigentlich, wenn man so ein bisschen in den Getreidebereich guckt, auch feststellt, dass diese Kontrakte, ich sag mal, langfristig gesehen, wenn man das mal so ein bisschen abgleicht, die haben ja keinen Vorteil. Also klar habe ich eine gewisse Preisbindung, aber ich habe Jahre, da bin ich Gewinner und ich habe auch andere Jahre, da bin ich Verlierer. Ne? Also von daher, ich weiß nicht, wo da der große Wurf sein soll.
Der große Wurf ist ja auch nicht da. Wir haben ja auch bei den Molkereien nach oder Meiereien nachgefragt, wie DMK ist die größte Meierei in Deutschland oder auch andere, die es anbieten. Wie wird denn das angenommen mit der Preisabsicherung über die Börse? Und das ist ziemlich mies. Wenn der Preis hoch ist, dann wollen alle absichern. Und wenn der Preis niedrig ist, dann spekuliert jeder wieder auf hohe Preise. Und dann macht er das nicht. Also es bringt keinen Vorteil. Und ich glaube schon, es geht eher darum, Liquidität auf den Höfen zu sichern und dafür zu sorgen, auch gegenüber der Bank zu sagen, das und das kommt auf jeden Fall rein. Und für 30% der Menge ist das für mich auch nicht aussagefähig. Also sage ich mal ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Möglichkeit, das bei meiner Meierei zu machen. Ja, ich kann eher für mich selber sagen, ich muss die Ausgabenseite auf unserem Betrieb sichern über Kontrakte, also Düngemittelkontrakte oder Futtermittelkontrakte. Die machen wir auch sehr langfristig. Aber wenn der Preis total auseinanderläuft, dann rufen wir auch schon mal bei unseren Landhändlern an und sagen, hier Meister, so geht das nicht weiter, wir müssen vielleicht mal nachjustieren. Das macht der Landhandel auch, aber der Landhandel will ja auch gerne die Menge an uns absetzen, die wir einkaufen. Und ich glaube, das ist die Schraube, an der wir drehen sollten. Ich habe eher den Eindruck, dass es besser funktioniert, wenn der Markt läuft und wenn wir nicht wieder bei der Menge anfangen zu diskutieren, sondern wir merken das jetzt ja auch. Wir haben hohe Milchpreise gehabt, die gehen jetzt ein bisschen runter und der Strukturwandel im Milchbereich ist immer noch bei 5% oder 4-5%, die Betriebe hören auf. Und warum hören die Betriebe auf? Doch nicht, weil der Markt das Problem ist, sondern dass wir Betriebe haben, die auch, ich sag mal, 100 Kühe in Schleswig-Holstein haben oder mehr und die aufhören, die einfach abgeschriebene Gebäude haben, vielleicht noch in der Ortslage haben. Und wenn die nächste Generation den nächsten Schritt machen muss und sagt, ja, wir müssen jetzt mal investieren und vielleicht aussiedeln, dann kostet das nicht mehr 1 Million, dann kostet das vielleicht 4 oder 5 Millionen. Und dieser Investitionsschritt ist einfach zu risikoreich für viele. Wenn dann noch, und das ist nun mal auch in Schleswig-Holstein so, wir haben ja alle keine 1000 Hektar als Eigenland, die wir dahinter stehen haben, sondern eher weniger. Deswegen sind wir ja auch in die Veredelung gegangen. Und das schreckt viele Menschen ab zurzeit. Das ist eher das Problem, nicht der Markt.
Trotz aller volatiler Märkte, wie du sagtest das gerade, wir erleben das ja jetzt gerade, dass der Milchpreis wieder ein Stück weit runtergeht. Und das ist ja auch der Grund hinter diesem 148er gewesen, glaube ich, weil man das irgendwie abdämpfen wollte. Nichtsdestotrotz, ja, wird das wahrscheinlich ja oder ja mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie nicht dazu führen, was man eigentlich gerne wollte. Trotzdem ist ja unwahrscheinlich viel Bewegung gerade in der Agrarpolitik. Und da bist du ja eigentlich ganz weit mit vorne an immer, zumindest auf Seiten der Bauern, nicht der Politik. Was macht dir im Moment Mut, dass man trotzdem sagt, trotz dieser volatilen Märkte, die wir ja immer wieder auszuhalten haben, dass man Lust auf Landwirtschaft hat.
Also Lust auf Landwirtschaft habe ich immer, egal wie Märkte sind. Das ist einfach so, weil das ein spannender Job ist und ich muss nicht zur Arbeit fahren und im Stau stehen. Das ist der erste große Vorteil. Und ich bin mit meiner Familie zusammen und kann meine Kinder sehen. Und das sagt selbst mein Sohn. Aber was mir große Hoffnung macht, ist, wir haben jetzt, ich sag mal, paar Jahre oder ich sag mal, die letzten 15 Jahre war das Thema immer Klimawandel, Naturschutz, Biodiversität. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber wir sind zurzeit in einer Situation, wo wir Krieg in Europa haben und wenn ich mit Politikern rede, dann sagen die nicht, Deutschland ist nicht im Krieg, wir sind aber auch nicht im Frieden. Und ich bin gerade in der letzten Woche in Frankfurt gewesen und habe mit Professoren darüber diskutiert, was ist eigentlich wichtig für uns in Deutschland oder in Europa. Und das Erste, was wir betrachtet haben, war der Klimawandel. Und wenn man sich das anguckt und auch die nächsten, ich sag mal, 50 Jahre nach vorne guckt, einigermaßen, dann haben wir eine Klimaveränderung. Aber wir sind immer noch eine Gunstregion für Landwirtschaft, also auf der Nordhalbkugel. Wir müssen also das, was wir produzieren, muss Lebensmittel sein. Und das habe ich auch seit langem das erste Mal wieder gehört. Wir müssen uns auch unseren Beitrag zur Welternährung leisten, weil andere haben sehr viel andere Klimastrapazen als wir. So, was Trockenheit angeht, da brauchen wir nur nach Spanien, Portugal, Frankreich gucken. Und wenn man auf den afrikanischen Kontinent guckt, ist es noch viel dramatischer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der für mich wichtig ist, wenn wir Lieferketten sichern wollen, und das hat uns auch die Corona-Krise gezeigt, dann ist nicht sicher, dass die Tomaten immer aus Spanien kommen. Nun können wir keine Tomaten anbauen, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir zum Beispiel unsere Veredelungsproduktion im Schweinebereich, im Geflügelbereich, hier die Produktion auf sehr hohen Standards absichern und die Leute, auch die Landwirte, Landwirtinnen, auch die Möglichkeit haben müssen, hier zu produzieren. Es kann nicht sein, dass wir hier Produktion abbauen müssen aufgrund von politischen Vorgaben, die keiner von uns finanzieren kann und gleichzeitig in Spanien, Rumänien Bestände aufgebaut werden, auch Schlachthöfe aufgebaut werden und dann das Produkt hier wieder reinkommt. Das geht so nicht. Und das Dritte ist für mich nochmal, wir haben es auch immer wieder erlebt und egal wer regiert hat, wenn wir EU-Vorgaben haben, dann ist in Deutschland immer nochmal einer oben drauf gesetzt worden. Egal welches Programm das ist. Also immer wieder nochmal eine Verschärfung nach dem Motto, wir Deutschen müssen die besten Europäer sein und die anderen kommen uns schon nach. Und genau das hat nicht funktioniert. In keinem Bereich der Politik, nicht im Umweltbereich, nicht im Wirtschaftsbereich. Von daher ist das für mich, also muss das immer 1:1 sein, damit wir in Europa, in unserem gemeinsamen Binnenmarkt wettbewerbsfähig sind. Und wenn ich das alles so höre, aber gerade die Klimaherausforderung sehe, dann ist es für mich wichtig, dass Politik endlich erkennt, dass wir eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft brauchen und dass es wichtig ist, Landwirte, Landwirtinnen zu haben, die gut ausgebildet sind und hier Lebensmittel produzieren können und wollen. Das Zweite, was für mich wichtig ist, dass wir auch was für Klimawandel, Artenvielfalt, Biodiversität tun müssen, ist gar keine Frage. Aber es muss produktionsintegriert sein und wir müssen damit unser Geld verdienen können. Und das muss auch die Gesellschaft kapieren. Es geht nicht so weiter, dass man uns immer mit Ordnungsrecht drangsaliert, mit Flächenstilllegung. Es gibt ja diese Glötznummern da, also Beschränkungen wie Flächenstilllegung oder Produktionsvorschriften, dass man uns vorschreibt, wie eine Fruchtfolge auszusehen hat. Das muss alles wieder weg, sondern wir brauchen als Unternehmer, Unternehmerin Freiheit, um selber auf den Betrieben arbeiten zu können, selber entscheiden zu können, was wir wollen. Und der Kunde, der unsere Lebensmittel kauft, und das tut er ja, sagt ja immer, er will höherpreisige oder noch höhere Standards haben, aber an der Kasse findet das ja nicht statt. Also von daher, glaube ich, sollten wir immer schön gucken, was der Kunde haben will und das produzieren und nicht uns immer von der Politik oder von wilden Tierschützern sagen lassen, was wir zu produzieren haben, sondern ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch unsere Vorgänger schon sehr genau gewusst haben, was der Markt will.
Ist denn das Feedback, was ihr jetzt kriegt aus der Politik aktuell, ich sag mal, wir haben ja eine relativ frische Bundesregierung noch am Start, so dass diese Hoffnungen da auch ein Stück weit erfüllt werden?
Wir haben natürlich, das muss man sagen, durch die großen Demonstrationen, die wir gemacht haben, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, uns, ich glaube, sehr viel Meinung wieder zurückgeholt. Oder auch, ich sag mal, Die Politik hat ganz genau gemerkt, wenn wir auf die Straße gehen, dann passiert wirklich was. Und wir haben eine große Unterstützung bis heute noch dazu aus der Bevölkerung. Die liegt immer noch über 70%, sagen unsere Umfragen beim Deutschen Bauernverband. Ich merke oder habe aber auch gemerkt, dass Politik sich ein bisschen zurückgelehnt hat, gerade in Berlin. Ja, wir haben euch ja den Agrardiesel wiedergegeben, wir haben die Steuergewinnglättung eingeführt und noch ein paar Kleinigkeiten und damit soll es jetzt gewesen sein. Wir in Schleswig-Holstein sind ja zum Anfang der Demonstration ein bisschen anderen Weg gegangen. Wir haben unsere Landesregierung ja auch gleich aufgefordert, in diesem Kontext Maßnahmen hier umzusetzen. Und das waren, ich sage, 9 Maßnahmen. Und Daniel Günther hat ja auf der vorletzten Norla auch ein Blatt Papier in die Hand genommen und hat gesagt, da kommen wir euch entgegen und machen wir was. Nicht alle 9 Maßnahmen sind zu 100%igen Erfüllung umgesetzt worden, aber ein großer Teil davon, eher 6. Das ist schon politisch ein großer Erfolg. Und in Berlin haben wir treffen uns mit den Präsidenten ja einmal im Monat und gehen jetzt genau diesen gleichen Weg. Sondern wenn wir dem neuen Minister Rainer sagen, die und die Maßnahmen fordern wir jetzt und die müssen bis zu dem und dem Zeitpunkt umgesetzt werden. Und das ist der neue Weg, den wir im Deutschen Bauernverband auch gehen. Und wir setzen sie einfach unter Druck, weil wir den richtigen politischen Wandel noch nicht erkannt haben. Sag ich hier ganz ehrlich und sehr offen. Es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr Drive reinkommen würde und auch ein bisschen mehr Mut reinkommen würde, um auch mal Gesetze wieder abzuschaffen oder Verordnungen abzuschaffen, damit wir einfach auch weniger Bürokratie auf den Höfen haben und selber mehr entscheiden. Und das fehlt mir absolut zurzeit noch.
Nochmal einen halben Schritt zurück zum Thema Klimawandel. Ich finde, du hast an dem Beispiel eigentlich ziemlich gut deutlich gemacht, dass wir ja eigentlich auf Augenhöhe kommen müssen. Und diese ganzen Verordnungen zeigen einem doch immer wieder, dass man nicht auf Augenhöhe ist. Weil eine Verordnung ist eigentlich ja immer ein Ausdruck dafür, da hat man einen im Verdacht, dass er was nicht ordentlich macht. Also da steht man schon so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger und stellt denjenigen, der gegenüber ist, ja quasi schon so ein bisschen in die Ecke. Das hat ja wenig mit Augenhöhe zu tun. Also wir müssen ja eigentlich hin zu Anreizsystemen. Und du sprachst eben auch nochmal das Thema so ein bisschen ja indirekt an Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, da müssen wir hin. Aber wenn ich dann vor dem Hintergrund höre, man diskutiert ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ich bin für Natur. Ich weiß, wie wichtig diese ganze Biodiversität ist für Mikroklima und damit natürlich auch für das Gesamtklima, Klimawandel, all diese Themen. Aber da macht man doch auch schon wieder einen Schritt, der uns in die Ecke stellt, so nach dem Motto Wiederherstellung der Natur. Das heißt, wir haben die Natur zerstört, wird damit ja andersrum ausgedrückt. Und man redet aber eigentlich gar nicht über die anderen Probleme, die da sind, nämlich Landnahme, die ständig stattfindet. Also was verbrauchen wir für Siedlungen, für Infrastruktur und so weiter, für Flächen? Und am Ende geht es ja gar nicht darum, wo will man denn eigentlich hin mit der Wiederherstellung der Natur? Will man hier alles verwalten oder will man eigentlich dahin, wo wir wirklich mal waren, nämlich bei dem offenen Grasland, wo Rinder drauflaufen und so weiter? Das ist ja eigentlich das Zielbiotop, was wir bräuchten. Aber davon redet ja gar keiner. Also da sind doch so viele offene Fragen, und man fängt da wieder an, irgendwelche Gesetze zu machen. Das ist doch meiner Meinung nach totaler Blödsinn.
Das Wort Naturwiederherstellung ist für mich schon eine Katastrophe, weil wir leben in einer Kulturlandschaft und diese Kulturlandschaft hat einfach ermöglicht, dass wir so viel Biodiversität und Artenvielfalt haben. Das ist der erste Punkt. Dass wir Flächen, und das ist für mich auch ein Megathema schon seit langem, Flächenverbrauch nicht nur für Infrastrukturmaßnahmen, sondern nochmal Flächenverbrauch auch doch aus Wiederausgleich von Flächen, die wir bebaut haben. Also 1 Hektar bebauen, 3 Hektar stilllegen, das ist ungefähr der Satz in Schleswig-Holstein, bei Windmühlen noch viel mehr. Das geht so nicht weiter. Deswegen haben wir immer wieder gesagt, wir sind, oder ich will das nochmal andersrum sagen, du hast ja gesagt, wir müssen auf Augenhöhe diskutieren und wir haben es ja versucht, in diesem Dialogprozess mit den Naturschutz-, Umwelt- und Tierschutzverbänden zusammengekommen. Wir haben 27 Thesen entwickelt zu diesem Thema, wie soll die Landwirtschaft bis 2040 oder 45, haben wir damals gesagt, aussehen. Wir als Bauernverband halten uns sehr genau an diesen Absprachen, aber ich merke zunehmend, dass die Umweltseite das nicht tut, sondern sie verfällt wieder in die alte, wilde Wortpolitik, also
wir gegen die.
Wir, ja, so, das ist einfach nicht richtig und das monieren wir auch immer wieder und ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn wir Moorvernässung machen wollen, dann haben wir als Bauernverband immer gesagt, wir können die tiefstgelegsten Flächen nehmen, die auch wirklich 365 Tage unter Wasser gehalten werden können. Voraussetzung dafür ist aber, dass man vorher freiwilligen Landtausch macht mit den Milchviehbetrieben, die in den Niederungen sind, damit wir auch Flächen identifizieren, die weiter bewirtschaftet werden können. Das Gegenteil, und wir haben es auch mit der Stiftung Naturschutz, die das ja vor allen Dingen hier in Schleswig-Holstein macht. Sie behauptet immer wieder, dass sie den Landesauftrag dazu hat. Das mag alles richtig sein, aber von Flächentausch oder freiwilligen Landtausch merken wir da gar nichts. Also mit denen sind wir schon wieder volles Rohr, ich sage, im Clinch, um das mal freundlich auszudrücken. Und wir haben das als Bauernverband nochmal wieder aufgeschrieben, denen rübergeschickt. Und ich will unbedingt mit der Stiftung Naturschutz gemeinsam beim Ministerpräsidenten sitzen und sagen, was ist hier eigentlich? Der zweite Aspekt ist, und das kommt auch aus dem Umweltministerium, es wird so getan, als wenn das Naturwiederherstellungsgesetz schon Gesetz in Deutschland ist. Das stimmt nicht. Es gibt keine Bundesverordnung, es gibt keine Landesverordnung. Es wird aber schon mal rausgehauen, wir bräuchten jetzt, um das Naturwiederherstellungsgesetz umzusetzen in Schleswig-Holstein, 4.600 Hektar neue Naturschutzgebiete. Mit mir doch nicht ein Hektar. Also wir haben immer gesagt, genau wie du das auch sagst, wir haben eine Verantwortung auch fürs Klima als Landwirte, Landwirtin. Aber wir wollen es produktionsintegriert machen und endlich messbar machen. Die kommen ja immer mit der Krefelder Studie, die ewig alt ist, wo gesagt hat, wir verlieren Biodiversität und wir verlieren Artenvielfalt. Und es wird immer nur über die Landwirtschaft gemeckert. Wir reden öffentlich nicht darüber, was machen die Städte. Es wird nicht öffentlich darüber geredet, gerade wie können wir denn mal Lichtverschmutzung begrenzen. Also ich war Bürgermeister in Mürre, wir haben neue Straßenlaternen gebaut, die Hälfte wird abends um 10 dicht gemacht, also ausgemacht. Also wir beleuchten dann nur noch die wichtigen Kreuzungen, also weil wir Strom sparen wollen. Das ist der Grund gewesen damals. Aber wir tun damit auch etwas als Gemeinde für die Natur. Und ich kenne die Nachbargemeinde Hohenwestedt, die hat auf ihren Gemeindeflächen Blühstreifen angesät und mäht das nicht mehr jeden Tag. Also auch der Rest der Gesellschaft hat eine Verantwortung dafür. Aber wir als Landwirte, als Landeigentümer wollen letzten Endes dafür bezahlt werden und nicht wieder neue Naturschutzgebiete. Dafür haben wir keine Fläche und das machen wir als Bauernverband auch nicht mit.
Es ist ja auch irgendwie paradox, wenn die Umweltverbände ständig sagen, die Situation wird immer schlechter und immer schlechter und die Antwort darauf soll sein, immer noch mehr Fläche in den Naturschutz reinzugeben, wenn es bis jetzt schon nichts gebracht hat. Also das ist ja das, was du sagst, man muss es ja irgendwie auch mal bewerten können. Ne?
Ein Bauer hat zu mir gesagt, der hat mich gefragt, wie viel Land soll die Stiftung haben in Schleswig-Holstein, damit es besser wird. 100.000 Hektar, 200.000 Hektar und das ist ja genau der Punkt. Also irgendwo muss ja mal ja irgendwas passieren und irgendwo muss man sagen, wir halten das auf oder wir halten das nicht auf und dann muss man aber trotzdem andere Konzepte empfinden. Was viele total vernachlässigen ist, ländlicher Raum besteht aus Landwirtschaft vornehmlich. Die Landwirtschaft ist der Wirtschaftsmotor des ländlichen Raums. Und diese Zahl kommt ja auch von der Investitionsbank. Jeder Landwirt beschäftigt nochmal 8 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im vor- und nachgelagerten Bereich. Und da sind auch, ich sag mal, Banker mit gemeint oder Versicherungsleute. Es ist nicht nur der Radladerfahrer oder nicht nur der Schrauber. Und wir müssen darauf achten, dass wir lebenswerte ländliche Räume haben. Wenn wir als Bauern oder als Handwerker keine Steuer mehr zahlen, dann haben wir auch keine Schulen mehr, dann haben wir auch kein Schwimmbad mehr. Und das muss auch ein Naturschützer sich mal wieder sagen lassen. Also deswegen immer wieder die Forderung, produktionsintegriert und nicht immer großflächig Flächen stilllegen. Und dann hat mir Frau Rumpf als Landesnaturschutzbeauftragte gesagt, ja, wenn die Landwirtschaft rausgeht, dann kommt Tourismus. Also wenn ich nach Bergenhusen gucke, dann ist da nicht ein Hotel gewachsen oder nicht ein Kneiper hat oder eine Gastwirtschaft verdient sich eine goldene Nase, sondern das Gegenteil passiert. Junge Leute wandern ab und die sind nicht mehr für den ländlichen Raum da, sondern die gehen in die großen Städte, weil sie da eine berufliche Perspektive haben, aber nicht mehr da, wo nichts mehr ist. Und das geht so nicht weiter. Und das muss sich hier im Land genauso wie in Europa verändern. Und ich bin sehr froh, wenn man sich die letzten Sitzungen gerade in der letzten Woche der Regierungschefs angeguckt hat, dann geht es wieder um ein starkes, wirtschaftlich starkes Europa, wo die Wettbewerbsfähigkeit auch wieder hergestellt werden muss. Es geht nicht nur um Schleswig-Holstein, Deutschland, sondern es geht um Gesamteuropa und das muss nach vorne und das hat für mich absolute Priorität.
Also das ist ja, glaube ich, gesamtpolitisch, wie du es gerade angesprochen hast, glaube ich, im Moment so ein bisschen der Schlüssel. Wenn wir das wirklich erkennen, dass der Westen, wie wir ihn mal gekannt haben, mit den USA irgendwo im Background, dass das im Moment ein ganz, ganz wackeliges Konstrukt ist und dass wir uns eigentlich wirklich, wenn wir über den Westen reden, eigentlich auf Europa konzentrieren müssen. Und ich sag mal, unsere Position in dieser multipolaren Welt, so wie sie heute sich darstellt, die müssen wir als Europa finden. Und da können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass in irgendwelchen anderen wackeligen Staaten, und so ist es leider in den USA im Moment, wenn man es von außen beobachtet, und darauf hoffen, dass da nochmal irgendwie was kommt. Wir müssen uns auf Europa konzentrieren, und dann ist es genau wie du sagst, ne? Wir müssen eine vernünftige Politik machen, um wirtschaftlich stark zu sein.
Also für mich hat Landwirtschaft da eine Schlüsselposition. Also wir sind systemrelevant, und das wird auch im nächsten Jahr von den Unis auch so eine Studie geben. Also ist Landwirtschaft wirklich systemrelevant? Und ganz ehrlich gesagt, man muss ja gar nicht weit gucken. Ich gucke immer nach England rüber. Was ist eigentlich in England passiert, seit sie aus der Europäischen Union rausgegangen sind? Da waren auch schon ganz schnell mal Regale leer. Mhm. Natürlich können sie es wieder doch hin und her kaufen, organisieren. Und das ist der nächste große Punkt. Für mich kommt Abschottung überhaupt nicht in Frage. Also wir können auch gerne über Mercosur reden. Wenn da mal ein bisschen Fleisch hier reinkommt, dann sind das für Europa 15.000 Tonnen. Das ist zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite haben wir hier leider weniger Fleisch, das hier produziert wird. Das muss auch wieder nach vorne gehen. Es geht auch darum, dass wir unsere Produktion auch voranbringen. Aber Landwirtschaft und globaler Handel sorgt dafür, dass wir eine vernünftige, sichere Lebensmittelproduktion haben. Und weltweiter Handel ist für mich auch wichtig. Wenn wir Weizen, ich sag mal Brotweizen, Richtung Nordafrika exportieren und Soja aus Südamerika oder vor allen Dingen aus USA importieren, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Die Frage ist immer, wie hoch sind die Standards? Und ich stelle diese Frage auch nochmal auch an die Politik. Sind unsere Standards, die wir uns in Europa geben, überhaupt noch auch mit dem Rest der Welt irgendwie vereinbar? Man kann das immer höher schrauben. Wenn wir da aber Marktanteile verlieren oder auch andere mit uns keine Geschäfte machen wollen, dann führt das nicht dazu, dass Europa wettbewerbsfähiger wird, sondern immer noch mehr Abhängigkeit hat. Und ein zweiter Aspekt ist mir nochmal wichtig. Wir sind ja Lebensmittelimportländer. Wir haben die Selbstversorgung ungefähr über alle Produkte hinweg von 80%. Das bedeutet immer noch mal wieder, dass wir, egal was wir produzieren, ob nun tierische Produkte oder pflanzliches Protein, immer weit nach vorne bringen müssen. Und wenn die Wissenschaft das heute schon erkennt und wir weg müssen von diesem Weg der Extensivierung, dann müssen wir das jetzt unbedingt machen. Also wenn wir nicht auf die Wissenschaft hören, sondern nur auf ideologische Politik, dann sind wir schief gewickelt. Und wir als Verband haben immer auf die Wissenschaft gesetzt und nicht auf irgendwelche Ideologen.
Das ist natürlich schon eine Menge, was da auf Landwirte einprasselt, sowohl politisch wie dann auch marktmäßig. Meinst du, oder wenn du so durchs Land fährst und mit Landwirten sprichst, den Strukturwandel hast du angesprochen, es ist ja häufig auch so, dass viele junge Landwirte einfach keine Lust haben. Es sind ja gar nicht mal die wirtschaftlichen Zwänge, die zur Aufgabe zwingen, sondern ganz häufig sagt die nächste Generation, also weißt was, dieses 24-7 im Stall stehen ist das eine, aber dann diese Unsicherheiten aus Politik und Gesellschaft und Märkten, das ist dann nochmal das andere. Welchen Eindruck hast du von jungen Landwirten, wenn du so durchs Land fährst, oder was für Aussagen begegnen dir sowohl die, die weitermachen, als auch die, die sagen, nee, weißt was, lass mich in Ruhe damit?
Also mir gegenüber ist es so, dass auch aufhörende Menschen sagen, ich mache das aus dem und dem Grund nicht. So, ich kenne auch Leute, die ihren Betrieb weiter wirtschaften, aber im Nebenerwerb, auch in Schleswig-Holstein, ihre Stelle verpachtet haben. Wir machen das zu Hause genauso. Und die kommen damit klar. So, die sagen auch, ich darf immer noch in der Landwirtschaft arbeiten, ich habe Spaß daran. Aber die wirklich landwirtschaftliche Betriebe übernehmen, und das sehen wir auch, dass zunehmend Frauen das machen, auch im Milchviehbereich oder im Schweinebereich, weil wir eigentlich technisch auch erstmal in der Lage sind, durch Make-Roboter das zu tun. Also die mit mir diskutieren, sehen das eher positiv. Die sehen die Herausforderungen, aber sie sehen auch ganz was anderes. Wir haben hier Strukturen in Deutschland und in Schleswig-Holstein mit dem Bauernverband, aber auch mit den Landwirtschaftskammern. Du musst dich ja im Prinzip nicht um alles selber kümmern. Du musst dir ja nicht alle Gedanken machen. Du kannst dir jede Woche im Bauernblatt oder in unserer App die Marktberichte angucken und das über Jahre oder zurück nach vorne, wie du das auch mal willst. So. Wir haben eigentlich eine gute Bankenstruktur, wo wir auch Kapital bekommen können, wenn das einigermaßen in Ordnung ist. Unser Problem ist, dass wir in Deutschland eine Bevölkerung haben, die immer nur oder oft negativ unterwegs ist. Alles ist schlecht, alles ist blöd, alle sind gegen uns. Ich meine, auch wenn du als Bauer mal beschimpft wärst, Lehrer kriegt das jeden Tag zu hören, Polizist auch, Journalisten mittlerweile auch. Das ist so. Und ich glaube, dass wir uns endlich darauf besinnen müssen, stolz auf das zu sein, was wir können. Weil wir sind die Leute, die die Profis sind. Und alle anderen haben erstmal per se keine Ahnung. So, und das sage ich auch jedem wieder. Und ich glaube, dass wir sehr gut damit gefahren sind, uns selber wieder nach vorne zu spielen. Der Bauernverband Schleswig-Holstein ist sehr früh damit angefangen. Ihr macht nun Gott sei Dank Podcasts, wo ich auch sehr dankbar drüber bin. Ihr beide seid auch in den sozialen, digitalen Medien super unterwegs. Das kommt mir auch gut an. Das wird mir auch immer wieder gespielt. Ich muss uns euch jetzt keinen Honig um Bart schmieren, aber ist einfach so. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und wir als Landesbauernverband sind viel weiter vorne als andere Landesbauernverbände. Das ist einfach so. Das sagen uns auch andere. Und wenn man das nochmal auf die Verbände wieder spielt, wir haben ja die Initiative Milch gegründet. Also wir Milchbauern zahlen für jede Tonne Milch einen ganz kleinen Obolus in so einen Topf rein, wo anderthalb Personen sich um das Erklären von Milchproduktion kümmern. Dazu haben wir eine Agentur, die in Hamburg sitzt, die sehr genau drauf guckt, welche Weisheiten oder Unweisheiten werden in den digitalen Medien verbreitet über Milch und kann sofort gegensteuern. Man hat, und diese Initiative läuft jetzt seit 4,5 Jahren, wir haben sie wieder um 4 Jahre verlängert, und die haben es geschafft, die Milchproduktion in einer repräsentativen Umfrage um 6 Prozentpunkte nach oben zu bringen. Also bei der normalen Bevölkerung. Seit April machen wir das Gleiche im Fleischbereich für Geflügel, Schweine und Rindfleisch und erhoffen uns genau den gleichen Effekt. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen unsere eigene Geschichte erzählen und immer wieder neu erfinden. Wir müssen sagen, wie wichtig wir sind für den ländlichen Raum, wie gut wir in unserer Ausbildung sind, wie gut wir unsere Tiere halten, wie ordentlich wir mit Pflanzenschutzmitteln umgehen. Und ich glaube, dass die Masse der Bevölkerung, ich sag mal der stille Teil der Bevölkerung, die sich nicht jeden Tag in den Medien zu Wort meldet oder gegen uns wettert, das schon lange begriffen hat. Und wenn man Umfragen sich anguckt, dann ist der Stellenwert der Landwirte und Landwirtinnen in Umfragen ja immer hoch. Wir kommen gleich nach Feuerwehrmann, Arzt oder so. Wir sind irgendwie ziemlich weit oben. So, und das ist eigentlich für mich auch ein Privileg dafür, dass wir einen guten Job machen. Und deswegen kann man ja auch gerne Bauer werden. Und mein Bruder ist nun kein Bauer geworden, weil er Zweitgeborene ist und ich den Hof auch haben wollte. Aber der sagt ja auch, der hat in seinem ganzen Berufsleben jetzt 6-mal die Firma gewechselt. Nicht, weil er wollte, sondern durch Fusion oder so. Der hat schon in Hamburg gearbeitet, der hat schon in Berlin gearbeitet, der hat schon Wochenendbeziehungen geführt und so. Das ist ja nicht hübscher. Also dann bin ich doch lieber Bauer. Und dass man viel arbeiten muss. Und was mir auch wichtig ist, an unserem eigenen Betrieb gesehen, wenn Sebastian nicht mit mir eine Vater-Sohn-GbR eingegangen wäre und ich den Betrieb wirklich hätte weiterführen wollen und weiterentwickeln wollen, dann wäre ich hier nicht Präsident. So ehrlich bin ich auch. Also ich brauche eine gewisse Größenordnung, um auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, bei uns sind das 2,5, also 2 Mitarbeiterinnen, 1 Mitarbeiter, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen. Sebastian ist der Betriebsleiter und der ist mit einer Frau verheiratet, die ist Grundschullehrerin. Sehr nette Schwiegertochter, 2 Kinder, aber die haben eben auch einen Anspruch an Familie, Freizeit oder sonst etwas. Und das muss man heute auch sehen. Ich glaube, dass gut ausgebildete Landwirte, Landwirtinnen, egal aus dem dualen System oder aus dem Studium, lieber Betriebsleiter sein wollen und das auch richtig so als ihre eigene Arbeitskraft. Also mir hat man mal beigebracht, 365 Tage, 100 Kühe, das machst du dein Leben lang und dann hast du den Betrieb gut geführt. Das heißt aber nicht, dass der Entwicklungspotenzial hätte für die nächste Generation. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, dass man immer wieder sagt, wir brauchen den Strukturwandel in einer gewissen Art und Weise, aber wir brauchen auch freies Unternehmertum, um selber entscheiden zu können, wie mache ich das oder wie will ich das. Und es kann nicht sein, nur weil jemand mal eine Woche in Urlaub fährt oder krank wird, alles geht total den Bach runter oder so. Oder wir in der Familie muss jeder auf jeden Fall wieder arbeiten. Und auch Frauen oder ich sag mal Lebenspartner, die einen anderen Job haben, Frauen werden ja auch Landwirtin, die sagen, ich will dich gerne, ich toleriere deine Arbeitskraft, ich will aber nicht auf dem Betrieb arbeiten. Das muss man leider auch mal hinnehmen. Also nicht jede Frau oder Mann hat Lust, also Kühe zu melken. Ich musste meiner Frau auch versprechen, vor der Ehe, dass sie nie in ihrem Leben melken muss. Habe ich bis jetzt doch gehalten. Die macht zwar Kälberfüttern, die macht die Milchkontrolle mit, aber jeder hat auch das Recht auf sein eigenes Leben, auch auf so einem Bauernhof. Und das bedeutet, dass man dafür auch, ich sag, eine gewisse Größe braucht.
Du sprachst vorhin so ein bisschen diese negative Stimmung an. Also man selber fühlt das ja auch so ein bisschen, wenn man so die Öffentlichkeit versucht wahrzunehmen, dass da sehr viel negative Stimmung ist. Ich frage mich nur auf der anderen Seite immer wieder, liegt das vielleicht auch ein Stück weit an den sozialen Medien, die du gerade als ein gutes Instrument dargestellt hast, auch die Landwirtschaft nach außen darzustellen. Aber früher, ich sag mal, ist dieses ganze Gepöbel irgendwo in der Kneipe am Stammtisch geblieben. Und heute wird das, ich sag mal, so dermaßen verstärkt über die sozialen Medien, weil natürlich gerade die schlechten Nachrichten sich gut verkaufen. Das sind die Dinger, die durch den Algorithmus immer nach vorne getragen werden. Also ich glaube, dass viel Negatives heute auch durch die sozialen Medien so potenziert wird, dass dadurch natürlich auch viel Negativität entsteht. Das ist natürlich ein Riesennachteil. Aber nochmal eine ganz andere Frage. Politik. Wir haben jetzt viele Themen angesprochen. Ich habe mal irgendwann in der Schule, das ist ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, hat man uns mal beigebracht, die originäre Aufgabe der Politik ist eigentlich, dass den Markt in einem Land so zu gestalten, dass alle Marktteilnehmer in der Lage sind, auf Augenhöhe an diesem Markt zu agieren. Und wenn man das erfüllt hat, dann hast du eigentlich alles abgedeckt. Wie kriegen wir die Politik da wieder hin?
Naja, das ist erstmal zu den sozialen Medien, das ist eine Fluch und Segen zugleich. Also wir benutzen die ja auch, weil wir ganz genau wissen, dass die Redaktionen heutzutage bei den, ich sag mal, Printmedien nicht mehr so stark besetzt sind, dass sie gut recherchieren und gut berichten. So, also haben wir gesagt, wenn wir Pressemitteilungen rausschicken, die nicht mehr gedruckt werden, müssen wir das andere Ding benutzen. So, und das gelingt uns Gott sei Dank sehr gut. Und ich gebe dir vollkommen recht, dadurch, dass in den sozialen Medien jeder meckern kann, und ohne, also der kann ja unter Klarnamen und der kann das auch verdeckt tun und kann sagen, was er will. Und es ist sehr viel schwieriger, einem in die Augen zu gucken und zu sagen, du bist ein Idiot oder du machst etwas falsch. Das tut nämlich keiner, dann sind sie alle weg. So, und das führt natürlich, das glaube ich auch, dass viele Leute dadurch auch beeinträchtigt werden. Also ich persönlich bin nicht mehr, ich bin zwar noch bei Facebook, aber da gucke ich einmal am Tag rein. Und ich lese das nicht mehr alles durch. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das einfach zu viel Zeit bindet und das mein reales Leben auch so beeinflusst, dass ich da keine Lust mehr zu habe. Da muss man erstmal hinkommen, aber das hat bei mir auf jeden Fall geklappt. Der zweite Weg der Politik ist, wir meckern ja immer über Bürokratie. Also was wird uns selber als nicht nur als Bauern grundsätzlich zugemutet? Was müssen wir alles an Vorschriften einhalten? Was wird alles kontrolliert? Das geht uns Bauern ja nicht alleine so. Und jetzt haben wir es in Schleswig-Holstein ja auch bei den damals 9 Punkten geschafft, eine Entbürokratisierungsgruppe bei Werner Schwarz, Minister Schwarz einzurichten, wo nur 3 Leute sitzen. Einer vom Bauernverband, einer von der Landwirtschaftskammer, einer aus dem Ministerium. Und die haben auch so eine Liste gemacht, welche Gesetze verschlankt werden können. Und dann kann man sagen, erledigt, arbeiten wir dran und sowas alles. Und da habe ich immer schon gesagt, das kann funktionieren, wenn auch innerhalb von 3 Monaten immer entschieden wird. Das muss der Minister dann tun und auch oder die Staatssekretärin. Ist mir egal. Aber zurzeit erleben wir, dass gerade aus dem Umweltministerium nicht zugeliefert wird. Dauergrünlandgesetz hätten wir ganz gerne vereinfacht, weil es immer um Doppelvorschriften geht, über die gemeinsame europäische Agrarpolitik oder über Bundesnaturschutzgesetz und dann nochmal Landesgesetz. Und irgendeiner muss ja mal was wegschmeißen. Und wir sind dann bei uns selber, fangen wir da an und tun das und fordern das auch massiv ein. Und wenn wir es nicht schaffen, dieses System zu durchbrechen, dass alles vorgeschrieben wird und du nicht mehr selber entscheiden kannst, du nicht selber entscheiden kannst, ob du einen Baum absägen kannst oder du selber entscheiden kannst, wie dicht man einen Knick aufputzen muss und dafür drakonische Strafen bekommt bei den Direktzahlungen von bis zu 25%, dann ist das System nicht mehr in Ordnung. Ganz ehrlich gesagt, bevor wir diese Knickgesetzgebung haben, nur mal als Beispiel, haben wir da unsere Knicks ausgerottet? Als Bauern? Nein, haben wir nicht. Die sind ja alle noch da. So, und genau das ist einfach der Punkt. Wo ist das Maß überschritten? Und wir müssen, und das geht am besten bei Wahlen, immer wieder darauf hinwirken, zur Wahl zu gehen und dann die Partei auch zu wählen, die hoffentlich das tut, was wir denn auch wollen oder was wir als Gesellschaft brauchen. Problematisch ist dabei, und das macht mir das auch ein bisschen schwer zurzeit, oder uns allen, wenn dann Koalitionen entstehen, die, also eine Dreierkoalition ist das Schwierigste, das haben wir ja auch bei der letzten Bundesregierung gesehen, dann kommt da nichts mehr rum. Also die große Koalition war auch schon immer schwierig. Und in Schleswig-Holstein, ich habe es ja auf dem Landesbauerntag auch gesagt, die CDU hat bei der letzten Landtagswahl 43% gekriegt und die Grünen, glaube ich, 19. Wenn man aber Medien oder die Politik verfolgt, dann hat man ja den Eindruck, dass es genau umgekehrt ist. Also, und das ist etwas, was mir denn auch, was mich auch ärgert und wo ich dann auch immer wieder an den Ministerpräsidenten rangehe und sage, ich erwarte auch, dass jetzt mal Entscheidungen getroffen werden, die auch dem Wähler versprechen oder wo die Wähler gesagt haben, wir erwarten von dir mit 43%, dass du eine marktwirtschaftliche Politik umsetzt. Und das findet zurzeit nicht statt. Immer wieder gesagt, wir wollen auch Klima, aber es gibt Prioritäten, die müssen zurzeit anders gesetzt werden. Und das muss man immer wieder einfordern.
Man redet ja aber immer wieder davon, dass man eigentlich diese Marktwirtschaft will und dass man eigentlich diese Marktwirtschaft stärken will. Aber auf der anderen Seite fehlen uns auch Politiker, die mal ein bisschen Rückgrat haben, die Charisma haben, die vielleicht auch nicht immer sagen, ja, wir sind hier die gesellschaftliche Mitte, sondern die auch vielleicht mal in der Lage sind zu sagen, ich stehe jetzt einen Schritt weit rechts oder ich stehe auch mal einen Schritt weit links, weil ich vielleicht auch soziale Dinge in der Landwirtschaft anders umsetzen will oder wie auch immer. Es muss ja gar nicht jetzt extrem rechts oder extrem links sein. Es kann ja auch... Beides soll möglich sein. Nur wir brauchen doch wieder diese Typen, die nicht irgendwie in der Mitte immer auf irgendeinem Wackelpudding stehen und immer Angst davor haben, dass sie irgendwo umfallen oder irgendwas oder ihnen irgendeiner ins Genick springt. Wie kriegen wir das hin, dass da mal wieder was passiert und man sich nicht mit Diskussionen über unser Dorf soll schöner werden in den Städten beschäftigt und tagelang sich an solchen Dingen abarbeitet? Das ist doch eine Vollkatastrophe.
Also für mich ist das größte Problem, und das gilt für alle Parteien, dass wir nicht richtig Quereinsteiger in die Politik haben. Also die schon mal in der Wirtschaft gearbeitet haben, entweder als Unternehmer oder als Arbeitnehmer, das ist mir ziemlich lattenegal, sondern dass wir der Nachwuchs wird ja nur aus den Jugendorganisationen rekrutiert. Das bedeutet einfach, dass sie, ich widerspreche denen nicht ab, dass, oder ich sag mal, die haben ziemlich wenig Lebenserfahrung, sondern es wird studiert, es wird ein bisschen Politik studiert, dann arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, schwuppdiwupp sitze ich im Landtag. Und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen sehr viel mehr Einfluss in den Parteien nehmen. Ich glaube, 2% sind nur in Parteien organisiert, der Bevölkerung, um dort auch eine andere Kultur hinzukriegen. Das ist der erste Punkt. Und die soziale Marktwirtschaft angesprochen. Ganz ehrlich gesagt, wenn Politik sich beim Mindestlohn einmischt und nicht mehr die Tarifpartner das alleine regeln und nicht erkennen, dass wir in der Landwirtschaft eine Sonderposition haben, gerade bei den Saisonarbeitskräften, die wir unbedingt brauchen, die aus Rumänien, Ungarn, Polen kommen oder sonst irgendwoher, die einfach nur 3 Monate hier ganz schnell sehr viel Geld verdienen wollen und dann wieder nach Hause wollen. Und wir haben sehr viel, gerade in den Sonderkulturen, dafür getan, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier wohlfühlen. Die Wohnungen sind besser geworden. Das gilt auch für die Schlachthöfe. Ich bin bei den Böglundern gewesen, habe mir dort die Kantine angeguckt. Da kannst du alles essen. Das kenne ich nicht mal. Also für jede Glaubensrichtung ist da was zu essen oder auch die Sozialräume sind in Ordnung und sowas alles. Also wir haben schon viel getan. Aber wenn dann ein politischer Mindestlohn nach oben geschraubt wird und alles andere nachzieht, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann regionale Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Und das ist Einmischen. Das ist politisches Einmischen. Wir haben es in der sozialen Marktwirtschaft, unsere Vorfahren haben sich da was ganz Besonderes für mich ausgedacht, aber sie haben immer gesagt, die Tarifpartner müssen das selber organisieren und Politik hat sich da rauszuhalten. Und das ist absolut übergriffig, finde ich jedenfalls.
Das ist natürlich nicht so ganz einfach, sich in der Politik zu engagieren, wenn da dann welche sitzen, die ja nichts anderes können als Politik. Also ich sag mal, wenn ich jetzt als Landwirt sagen würde, ich habe es mal probiert eine Zeit lang, ich würde gerne irgendwo ein Amt in der Politik wahrnehmen, dann wird man da ja relativ schnell auch weggebissen von denen, die da sitzen, die halt ja Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal als Karriereleiter haben. Wie würdest du... Oder ich sag mal anders, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, er hätte Bock auf Politik, damit er eine Chance hat, da reinzukommen? Wie soll er vorgehen?
Das Erste, was er machen muss, ist, er muss in irgendeine Partei eintreten, die ihm sehr gefällt, und er muss sich dort auch zu Wort melden. Und zwar zu den Themen, wo er Ahnung von hat. Es hat überhaupt kein Zweck. Also ich bin jetzt selber Mitglied der CDU und ich durfte, ich glaube, 5 Jahre im Landesvorstand der CDU sitzen in Kiel, alle 4 Wochen. Und ich habe kein politisches Mandat. Ich bin da nur Beisitzer. Und ich bin immer nur gerade eben so reingewählt worden, auf Platz 13 oder sonst irgendwie. Also nicht mit Bravour. Aber ich habe immer, und das Gute an diesem Landesvorstand war, dass alle Minister so da sitzen konnten. Also war jeder immer irgendwie mal da oder jede irgendwie da. Und ich habe einfach immer meine Meinung zu ländlichen Raum oder zur Landwirtschaft gesagt. Ich habe mich wenig um Sozialpolitik gekümmert oder sonst irgendwas. Bisher noch zur Kommunalpolitik, weil ich glaube, als wenn du da 29 Jahre im Gemeinderat sitzt, den kannst du auch mal was sagen. Und das hat dazu geführt, dass zumindest es mir heute sehr entgegenkommt. Also als Präsident wird meine Stimme schon oder das, was ich sage, von allen Parteien gehört. Ob sie es machen, ist noch eine andere Sache. Aber zumindest haben sie Schiss davor oder Respekt davor, wenn der Bauernverband sich zu Wort meldet, dann steckt da schon was hinter. Und das ist ja auch die Kraft des Bauernverbandes, nicht nur hier bei uns in Schleswig-Holstein, sondern wir sind schon eine starke, ich sag mal, Lobbykraft im Land oder auch im Bund. Und wir sind, das wird auch von anderen sehr geschätzt, ich glaube manchmal besser strukturiert, weil wir uns aus unseren Mitgliedsbeiträgen auch ein gutes Hauptamt leisten. Aber es geht immer um die Grundvoraussetzung. Erstmal irgendwo Mitglied sein. Ich habe ja, bevor ich, und ich war schon immer im Bauernverband, aber ich habe auch mal eine Zeit lang ein bisschen gegen den Bauernverband gearbeitet, habe aber sehr schnell gemerkt, wenn ich nicht versuche, in der Organisation oder in der Partei voranzukommen, dann wird das auch nichts. Also wenn ich mich nicht zu Wort melde, dann wird diese Stimme auch nicht gehört. Und ich habe so den Eindruck, viele, die dort sitzen, hören schon sehr genau zu, weil sie eben dieses Fachwissen, was wir haben, nicht haben. Und deshalb darf man einfach nicht aufgeben oder man darf sich auch nicht ins Bockshorn jagen lassen, wenn das mal nicht geklappt hat, sondern man muss das immer weiter versuchen.
Was sagst du Menschen, die immer so ein bisschen mit einem Auge, ich sag mal, in Richtung der Reichtümer der Bauern schielen, ich sag mal, das Land. Das ist ja oft in der Diskussion als Vermögen, dann redet man über Vermögensteuer und ja, ihr habt ja hier die ganzen Flächen und was weiß ich was. Ich sage immer, man erbt am Ende eigentlich nur einen teuren Arbeitsplatz, den man eigentlich in die nächste Generation weitergeben will oder möchte und hofft, dass da überhaupt jemand ist, der bereit ist, das zu übernehmen. Aber diese Idee der Vergesellschaftlichung von Land, also was sagst du Menschen, die da...
Das sind Kommunisten. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin da ganz brutal. Also für mich ist das so, wir erben ja, du hast es ja genau richtig gesagt, wir sind ja nur Vermögensverwalter. Das gilt auch für Industriebetriebe und uns mit großer Erbschaftssteuer oder sonst irgendwas zu belasten, führt dazu, dass Betriebe auch noch einen Grund mehr haben, die Bude dicht zu machen. Das gilt für die Industrie, das gilt fürs Handwerk und das gilt für uns auch so. Und unser Land ist unsere Produktionsgrundlage oder unsere Ställe sind auch unsere Produktionsgrundlage. Und ich habe kein Problem damit, wenn ich Gewinne erwirtschafte, auch Steuern zu zahlen. Aber das ist genau der Fehler, der hier gemacht wird. Immer zu glauben, das Land ist nicht vermehrbar. Nicht auf diesem Planeten, nicht in Schleswig-Holstein. Und wir verlieren schon viel Land durch Klimawandel. Das muss man immer wieder sagen. Ich sage selber sogar, ich habe kein Problem damit, auch Infrastruktur zu bebauen. Aber ich habe auf der anderen Seite ein großes Problem damit, wenn jede Gemeinde immer glaubt, wir machen ein neues Bauungsgebiet, weil Innenentwicklung zu teuer ist. Also wir haben ja auch Städte, ich fahre mal durch Hademarschen oder fahre durch Schenefeld, ich muss gar nicht weit gucken, wo die Hauptstraße rechts und links steht, alles leer. Auf der anderen Seite brauchen wir Wohnraum ohne Ende wir machen ein neues Bebauungsgebiet. Und die Straße ist immer noch scheiße. Und das ist einfach, das tut mir leid, das auch sagen zu müssen. Das sagen wir immer schon seit Jahren. Ich durfte im Bauernverband ja auch schon mal Strukturpolitik machen. Innenentwicklung muss vor Außenentwicklung gehen. Und wir tun es auf den Höfen ja auch. Wir gehen ja auch nicht raus, weil wir Lust haben, Schweinestall 3 Kilometer wegzubauen, sondern wir tun es aus hygienischen Gründen. Oder wir tun es aus Emissionsgründen. Das ist ja schon Grund da irgendwo. Aber letzten Endes ist Land unser Produktionskapital und es gehört uns. Und dazu gehört auch, wenn wir etwas für die Gesellschaft machen sollen, dann müssen sie uns dafür bezahlen. Bedeutet ordentliche Deckungsbeiträge, also wenn wir da Biodiversität produzieren. Und selbst Sebastian sagt zu mir, mein Sohn, wenn wir 1 Hektar Bienenweide machen müssten oder sollten oder können, dann machen wir es ja vielleicht, wenn wir da auch 1.600 Euro für 1 Hektar mit erwirtschaften oder sowas ähnliches. Also Land, so wie die davor sind, geht es überhaupt nicht mehr. Und ich weiß das schon, das merkst du immer wieder, wenn du mit Naturschutzverbänden redest, wir können noch mal 8.000 Hektar Moor vernässen oder wir können noch mal irgendwo hier noch mal für irgendein Loch was machen. Das ist ja alles richtig, aber für mich ist das nicht effizient genug, was dabei an Land verloren geht und was an Effekt dabei rauskommt. Das steht in keinem vernünftigen Verhältnis.
Du hast jetzt ja wunderbar so die, ja, ich sag mal, gerade die positive Rolle des Bauernverbands in Schleswig-Holstein nach vorne gestellt. Wie gut wir eigentlich im Vergleich zu den anderen Landesbauernverbänden sind, das unterstreiche ich natürlich vollkommen. Aber nun sind wir ja Plan B. Die Frage ist, was ist so dein Plan B für den schleswig-holsteinischen Bauernverband? Hast du noch Ideen, wie wir vielleicht noch mehr nach vorne kommen, noch weiter, noch progressiver werden?
Die Idee habe ich immer und das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert, indem wir immer einen Schritt weiter waren als die anderen. Also was mir total missfällt, ist immer nur dagegen zu sein. Also wenn irgendwelche Vorschläge kommen, zu sagen, ich bin dagegen. Und ich liebe es sehr und genieße es sehr, dass wir im Bauernverband durch unsere Fachausschussarbeit, die wir auch sehr offen gestalten. Wir sind zwar gewählt alle, aber ich habe immer gesagt, wenn irgendein Cleverer oder eine Cleverer dabei ist, dann lass sie mitkommen und dann diskutieren wir mit dem mit. Wir machen das ja auch mit der Landjugend in Schleswig-Holstein so, dass die Landjugend, egal ob Mann oder Frau, in jedem Ausschuss mit drin ist und mit diskutieren kann und sie auch mit abstimmen dürfen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir ein, ich sag mal, progressiv nach vorne denkender Verband sind und nicht der Verweigerungsverband. Wir haben es ja auch erlebt schon bei der Düngeverordnung, die missfällt uns auch, aber wir sagen ja auch, wo wir Verbesserungsvorschläge haben oder wie wir rote Gebiete kleiner machen können, indem wir eine bessere Ausbringtechnik haben. Und wenn ich nach Süden gucke, nach Bayern, nur mal die Anbindehaltung als Beispiel, die per se für mich ein Auslaufmodell ist, weil die nächste Generation das nicht mehr machen wird mit 20 Kühen. Und die sind immer nur dagegen. Bei der Düngevorort war das auch so. Und sie blockiert eigentlich auch ein bisschen den Deutschen Bauernverband. Und deswegen haben wir als Schleswig-Holsteinischer Bauernverband tauschen wir uns sehr intensiv mit Hamburg, Mecklenburg, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen aus, weil das ist unsere norddeutsche politische Tiefebene. Und das bringt uns nach vorne. Aber es bringt uns immer nur nach vorne, wenn wir es schaffen, junge Leute neue Ideen in den Verband reinzubringen. Und das muss uns immer wieder gelingen. Also wir müssen, du hast gesagt, ich habe den Bauernverband gut nach vorne gestellt. So sehe ich das auch. Ich kann ja niemanden motivieren, wenn ich jetzt eine Stunde mit euch rumgemeckert hätte oder gesagt hätte, hier, das ist alles Schrott, was wir da machen oder alle anderen sind doof. Das funktioniert ja nicht, sondern es geht genau andersrum. Ich muss ja Leute daran bringen, ich benutze auch nie das Wort Problem, sondern das ist für mich immer eine Herausforderung. Mein Schreibtisch ist daneben an, der sieht einigermaßen ordnungsgemäß aus, weil ich so wie der arbeitet, so arbeite ich immer. Gefahr erkannt, Gefahr bewältigen und das möglichst schnell. So, und unsere größte Stärke ist es, nie nachzulassen. Egal, wer wo ist, wenn ich mit der Landjugend rede, mit dem Agrarausschuss dort oder auch mit anderen, ich sage, bitte bringt das auch mal in die Politik mit rein, also aus der Situation heraus. Oder die Kammer darf das nicht so doll, aber die Landfrauen zum Beispiel. Und das immer wieder nach vorne zu stellen, nie nachzulassen, immer Hackenbeißer zu sein und aber auch immer mit Ideen voranzukommen. Wenn ich eben gesagt habe, 4600 Hektar neues Naturschutzgebiet ist mit mir nicht zu machen, dann kommt aber der Vorschlag, wir sind gerne bereit, auf unserer Fläche was zu tun, wenn wir dafür Geld verdienen. Und ich glaube, damit haben wir im biologischen Bereich sehr viel größere Erfolge, als einfach nur Fläche zu extensivieren. Und dadurch, dass wir so sind, werden wir auch von der Politik ernster genommen als andere Gruppen, so nenne ich sie jetzt mal, die einfach nur mal demonstrieren, auf den Tisch hauen. Das ist auch wichtig, um auf das Problem oder auf die Herausforderung aufmerksam zu machen, löst aber keine Politik oder bringt uns nicht nach vorne.
Ja, vielen Dank von meiner Seite. Ich nehme jetzt mal mit, wir brauchen einen Präsidenten für den Deutschen Bauernverband aus der norddeutschen Tiefebene. Das wäre gut. Und insofern vielen lieben Dank, Klaus-Peter, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und wie immer, das letzte Wort geht an Thomas.
Perspektiven aufzeigen und das Ganze möglichst positiv verpacken, ist auch das Motto von unserem Podcast. Und das hast du ganz wunderbar auch auf die gesamte Landwirtschaft gespiegelt. Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften im Struwehaus in Rendsburg. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Euch zu Hause oder unterwegs, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.